Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Claudia.
Guten Morgen, Anke.
Was machst du gerade?
Ich sitze an meinem Schreibtisch, gucke nach draußen. Es ist ja so schönes Wetter diese Woche, ne?
Also, ja.
Obwohl es eisekalt ist. Es ist eisekalt. Ich war heute Morgen mit dem Hund draußen. Aber es ist so ein schönes Wetter. Und es ist nicht nur der Frühling, der sprießt.
Ja.
Ich empfinde den Frühling immer so kraftvoll. Ich meine, klar, das ist er ja auch.
Ja.
Ne, so, ja, ja, es kommt halt alles Neue und so. Ja. Aber ich spüre das so deutlich. Und viele Menschen lieben ja auch den Herbst. So, ne?
Wenn die Natur stirbt, mag ich auch. Herbst ist schon auch schön. Die Farben im Herbst, wobei im Frühling die Farben auch schön. Ich liebe Jahreszeiten. Ich möchte auf keine verzichten. Außer auf die schwül heißen Sommertage.
Es gibt ja Länder, da gibt es gar nicht so diese Jahreszeiten, ne? So richtig kalt, richtig warm und so. Also ich liebe die Jahreszeiten auch sehr. Ich bin nicht so der Herbsttyp. Das jetzt ist für mich die allerschönste Zeit, bis Mitte Juni.
Okay.
Dann beginnt es ja schon wieder rückläufig zu werden. Also Ende Juni, dann fängt ja schon an, alles wieder sich abzubauen.
Echt?
So geht ja auch die Sonne, ist ja die Sommersonnenwende, ne? Dann geht die Zeit wieder rückwärts, dann werden die Tage wieder kürzer.
Ja.
Ab dem 21. Genau. Ich mag nur diese furchtbare Zeitumstellung nicht. Also da ärgere ich mich ja. Oh, vielleicht sollte ich mich weniger ärgern, dann macht es mir auch weniger aus.
Ich glaube, ich kenne irgendwie gar niemanden, der die mag. Und es wurde ja auch schon immer wieder mal versucht, das abzuschaffen, aber es klappt dann nicht. Ich weiß aber nicht, warum. Ich finde es auch völlig überflüssig.
Eigentlich sind sich alle einig, dass man es abschafft, aber irgendwelche Länder, also die Umsetzung, ich habe keine Ahnung. Und man ist sich auch einig, in welche Richtung.
Ja.
Also die Winterzeit würde bleiben.
Wann wurde denn das Ich erinnere mich noch dran. Ich kenne ja noch ein.
Das sollte vor Corona eingehen.
Genau. Aber wann wurde das denn eigentlich? Erinnerst du dich? Also als ich ein Kind war, das weiß ich, gab es keine Zeitumstellung. Und ich kenne noch die echte, doch, das bin ich mir ganz, ganz sicher, weil ich habe das als Kind schon nicht kapiert, weil dann kamen immer so Ideen von wegen, ja, dann bekommt man eine Stunde geschenkt und eine genommen. Und ich so, hä? Mittlerweile, und ich muss immer noch überlegen von wegen, okay, wenn die Gartenmöbel rausgestellt werden, wird die Zeit vorgestellt und sie wird zurückgestellt, wenn die Gartenmöbel reinkommen. Also ich brauche immer noch Eselsbrücken.
Ja, das stimmt. Ich kann mir das so gut, sie wurde 1980 eingeführt.
80? Okay, die 80er, das war eine gute Zeit, 80er. Du, aber bevor wir jetzt über Zeitumstellung und Gedöns reden, wir hatten noch ungefähr 897 Wörter, über die wir sprechen sollen. Und im letzten Podcast haben wir sehr gelacht, hauptsächlich über deine wunderschönen Kuhaugen. Und und wir haben uns gedacht, weil auch den Menschen der Podcast gut gefallen hat und die das schön fanden, wie wir mit den Wörtern umgehen, lass uns doch einfach noch ein paar Podcasts machen, zumindest jetzt mal noch den. Und dann schauen wir mal, wo es uns hinführt. Machen wir das?
Das machen wir.
Ich liebe übrigens themenlose Podcasts, wo sich mit den Wörtern, ich liebe das. Das ist, ich könnte es den Rest meines Lebens machen. Das ist wie mit dir da sitzen und plaudern.
Ich liebe es auch. Vor allen Dingen, es ist so, das hatten wir ja schon mal, es ist so echt. Es kommt ja, ne, wir haben ja nicht darüber nachgedacht, es kommt so wirklich aus einem raus. Also ich kann da auch sehr viel mitnehmen, weil es eben so echt ist und ungescriptet und ja, dadurch einfach wertvoll. Genau. Ich habe hier wieder eine ganze Liste Wörter.
Das ist gut, weil ich habe keine. Also du hast sie in der Schei. Also wenn das jemand interessiert, wir haben eine Community-WhatsApp-Gruppe und da wurden die Wörter reingegeben und die Claudia ist die Technik-Göttin hier im Raum, also im Podcast-Raum. Und kann jetzt dann da die Wörter rausfuseln, ich nicht. Ich sitze so da, neben mir, falls es irgendjemand interessiert, wieder Kaffee, Tee und Wasser. Kerzchen brennt und ich warte auf das erste Wort.
Du wartest auf das erste Wort und ich sitze hier. Ich habe tatsächlich so ein Pendel mal geschenkt bekommen von einer Freundin. Ich habe eine Liste ausgedruckt mit Worten, also so ganz Technik ist es nicht. Und das, ich lasse das jetzt so pendeln und dann lasse ich es einfach runter.
Genau,
und
ihr lernt Wort, heute Claudia ist, als Hexe kennen. Jetzt pendel ich.
Ja, genau.
Ja, der Scheiterhaufen ist uns eh gewiss, aber gut. Insofern.
Ich weiß ja gar nicht, was man mit so einem Pendel macht. Deswegen
ich schon.
Kann ich das ja jetzt hier wunderbar zum Wörter ausloten.
Ich erkläre dir das also nachher.
Ja, sehr gut. Dann, das mach mal, weil das ist ein wunderschönes Pendel. Das hängt hier so in meinem Schreibtisch zwischen tollen Wölkchenkarten, die hier so stehen und anderen Dingen und Büchern. Da hängt das Pendel über so einer Karaffe. Aber was man damit macht, weiß ich gar nicht. Das erklärst du mir sehr, sehr, sehr gut. Okay, also, ne? Okay, ich habe eins. Möchtest du es wissen?
Ja, wäre hilfreich.
Verstrickung.
Fängst du an oder fange ich an? Mir ist was eingefallen dazu.
Fang du mal an.
Dann fange ich mal an. Ich werde dieses Wort teilen und denke sofort an Stricken. Und ich habe mich sehr oft in meinem Leben schon verstrickt. Man will es kaum glauben, ich kann stricken. Sogar,
ja,
also mittlerweile glaube ich, stricke ich, also sagen wir es mal so, ich habe schon ewig nicht mehr gestrickt, um nicht zu sagen Jahrzehnte. Und angefangen zu stricken habe ich, weil ich bin, meine Mutter ist Schneiderin und meine Tante Barbara, das ist die der Frieda alles näht und strickt. Das sind zwei Schneiderinnen, die Handarbeiten gemacht haben, also die machen alles, die sind unfassbar geschickt. Und meine Mutter nicht mehr ganz so fit jetzt, aber sie kann ein bisschen, was geht noch. Und wir mussten in der Schule einen Bären stricken. Und der war eigentlich ganz einfach und ich wollte einen braun-orangefarbenen Bär. Orange war meine Lieblingsfarbe, jahrzehntelang. Jetzt ist es nicht mehr. Dann konnte ich das nicht. Und dann haben die beiden mir gezeigt, wie das geht. Und dann haben die mir praktisch diesen Bären fast fertig gestrickt. Und dann habe ich.
Geil.
Das kommt noch. Und dann habe ich eine 3 gekriegt. Eine 3. Aber nochmal, Menschen, die stricken, die haben keine Ahnung, was alles gestrickt. Und dann kriegen die nur einen 3er, ja? Also das geht ja irgendwie gar nicht. Das konnte ich aber ja der Handarbeitslehrerin nicht erzählen, weil da hätte ich ja sagen müssen, ich habe es nicht selber gemacht. Gut, damit ging es los und dann hat bei mir gezeigt, wie man strickt. Und ich fand es dann auch total spannend und es hat mir total Spaß gemacht. Und dann habe ich Pullis gestrickt, einige. Der komplizierteste, den ich je gestrickt habe, war ein grauer Pulli mit Fledermausärmel und einer schwarzen Mohairkatze. So im Ärmel. Und die Katze sah aus, als würde sie wirklich, die war so richtig flauschig halt. Und das war, da es ein Fledermaus-Ärmel-Pullover war, hatte man am Ende keine Ahnung, wie viel 100 Maschen auf der Nadel, weil du musst ja einmal quer über die Schultern. Und das war Wahnsinn. Und das war auch der einzige Pulli, und das ist jetzt das Lustige bei Verstrickung, bei dem die Ärmel lang genug waren. Weil bei allen anderen Pullis, die ich gestrickt habe, und es waren ein paar, hatte ich spätestens beim zweiten Ärmel keine Lust mehr und habe den einfach kürzer gemacht. Das hat nie jemand verstehen können, aber ich habe immer gesagt, ich shoppe die doch eh hinter. Niemand wird kontrollieren, ob meine Ärmel gleich lang sind. Es ist mir egal, ich mag nicht mehr. Und also alle Pullis, die ich je gestrickt habe, haben einen längeren und einen kürzeren Ärmel. Und damit habe ich mich praktisch verstrickt. Und jetzt bin ich um die ganze psychologische Verstrickung schön rumgekommen, indem ich von meinen Pullis erzähle. Ja, ja, ja.
Oh mein Gott, das ist super, weil die ganze psychologische Verstrickung, die brauchen wir jetzt auch gar nicht. Ich finde, das ist mit dem Stricken doch super gesagt. Und man muss ja auch so unfassbar aufpassen, beim, und ich meine, man muss ja auch oder darf auch aufpassen, um sich nicht zu verstricken. Ne? Das kann man ja auch wieder von einem aufs andere übernehmen. Ich kann auch stricken und ich liebe Stricken. Oh, ich finde, Stricken ist sowas Tolles.
Echt? Strickst du so momentan?
Nee, momentan nicht, aber es ist noch nicht so lange her und ich stricke total gerne. Vielleicht keine Fledermauspullis mit Mohairkatzen, also das ist ja echt wunderbar, aber ich liebe dieses Ritual, es ist ja auch eine unfassbare Beruhigung des Gehirns. Und eigentlich kann man Stricken auch mit EMDR verbinden, weil das ist ja immer ein Wechsel von beiden Händen. Mhm. Also die Hände arbeiten ja miteinander so.
Ja.
Und das ist eine unfassbare Konzentration. Also wer auch mal Kinder beobachtet, also meine Kinder sind ja zur Waldorfschule gegangen und da lernen die Kinder ja Stricken in der dritten Klasse, alle. Und es geht nicht darum, dass die irgendwann Pullis stricken können, sondern es geht darum, dass halt die Gehirnhälften auch auf Zusammenarbeit trainiert werden. Mhm. Also Kinder, die gut stricken können, haben es vielleicht später auch leichter, gewisse Dinge zu erfassen. Also dass man da auch so ein mathematisches Verständnis trainieren kann und so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich es irre, dass, also wenn man diese kleinen Menschen beobachtet, was für eine Konzentration, ne, mit der rechten Hand, mit der Nadel durch diese Schlaufe, die Wolle nehmen, dadurch auf, oh, und dann die nächste. Und was die halt auch lernen, ist dieses Dranbleiben. Mhm. Und wenn halt eine Masche runterfällt, ja, es kann sein, dass man ein Stückchen zurück muss, um die Masche wieder aufzunehmen. Mhm. Und dann macht man aber weiter. Und es ist immer ein Projekt. Und am Ende dieses, also es ist eine Jahresarbeit. Mhm. Und am Ende dieser Arbeit hat man ein Ergebnis. Und ich habe damals schon gedacht, weil die haben Mützen gestrickt in der dritten Klasse. Und ich habe immer gedacht, oh mein Gott, meine Jungs werden diese Mützen nie anziehen, weil ich so coole Jungs habe, halt, ne, so. Aber die waren so stolz auf ihre Mützen.
So lustig, wenn du das erzählst. Ich habe eine sehr gute Freundin, sie ist Psychologin und hat zwei Jungs. Und da ging es mal um den Schulwechsel. Und dann hat sie auch gesagt von wegen, also sie möchte, dass vor allem der Kleine, dass der in eine Waldorfschule geht. Haben sich die Schule angeschaut und ich weiß noch, er hat unter Tränen, hat er sie angefleht, von wegen, ich will nicht in die Strickschule, bitte, ich will nicht in die Strickschule, ich streng mich jetzt auch auf der normalen Schule an.
Ja.
Okay, der musste nicht in die Strickschule, du und ich war nicht in der Waldorfschule und wir mussten aber auch stricken. Also auch ja, mein Bruder war in einer stinknormalen Dorfgrundschule. Ja. Wir hatten alle Handarbeiten, wir haben alle Bärchen gestrickt.
Ja, aber das war ja auch früher so. Das hat man ja outgesourced und ich halte das nicht für sinnvoll, dass man das tut. Wenn ich diese Konzentration der Kinder beobachte, das Dranbleiben an einer Sache und dann zu sehen, es hat sich gelohnt, dass ich dran geblieben bin.
Das finde ich schon unheimlich
wichtig. Also ich finde, da könnte man auf irgendwelche, weiß ich nicht, mathematischen Formeln in der Grundschule ruhig verzichten und dafür sowas mit einführen es kombinieren.
Ja, das ist total wichtig. Und ich meine, das hat auch gar nichts mit verschiedenen Schulformen zu tun oder pädagogischen Richtungen. Das ist einfach, das habe ich im Faultierprinzip geschrieben. Also die Frieda hat es erzählt, von wegen mit langen Krallen am Ast festhalten. Es geht einfach darum, Dinge durchzuziehen. Und beginnen und dann einfach auch, du hast es gerade so schön beschrieben, es fällt dir eine Masche runter und dann musst du eventuell ein paar Schritte zurück und ein paar Reihen auflösen und dann musst du wieder ganz vorsichtig die Maschen wieder aufnehmen. Also Stricken ist ja, das war mir noch nicht klar, das ist ja eine fantastische Metapher fürs Leben. Und ganz am Ende, und das ist eben das Thema, gibst du dir, also strengst du dich wirklich an? Und ich finde ja Anstrengung was ganz Wertvolles.
Ja.
Du, wir reden gerade vom Frühling. Die Natur strengt sich auch gerade an. Ich glaube, dass es ganz schön schwer ist für so ein Schneeglöckchen. Die sind jetzt schon am Verblühen. Aber einfach dieses wieder ins Leben kommen, wieder aus den, aus den Samen schlüpfen und emporwachsen. Und ja, da ist Hilfe, da ist die Sonne, da ist das Wasser, das sind wir. Ich war heute Morgen natürlich auch schon im Wald, es war minus 2 Grad. Ich bin etwas leicht bekleidet, weil es war schon so sonnig, aber naja. Ich glaube, dass nochmal egal, es ist völlig wurscht, welche Pädagogikform, welche Schulform. Es geht darum, dass natürlich Kinder lernen müssen, in meinen Augen wirklich müssen, dass sie an was dranbleiben. Weil wie willst du denn jemals in deinem Leben, das ist doch völlig egal, ob du ein Zimmer staubsaugst oder ob du eine Doktorarbeit schreibst. Du wirst es nur beenden, wenn du nicht zwischendrin aufhörst.
Und auch dieses, ich meine, die, ich gucke jetzt wieder auf meine Eichen, weil von denen spreche ich ja immer so gerne, wenn ich hier sitze. Und so wie wir ja im Herbst darüber gesprochen haben, dass die ihre Blätter fallen lassen, die ich übrigens immer noch zusammenreche, weil es so unfassbar viele sind, kommen die ja jetzt alle raus. Und diese Kraft, und ich meine, eine Eiche überlegt sich ja im Frühling auch nicht, habe ich da jetzt Lust zu oder nicht, sondern sie macht es einfach.
Naja, aber das meinen wir
wenn
ja immer.
Wenn die Umstände gegeben sind.
Ja, und das meinen wir ja, wenn wir über Kinder sprechen, sind wir uns ja immer sehr einig. Kinder brauchen gute Umgebungen, liebevolle Umgebungen, damit sie ihr Potenzial entfalten können. Und aus einem Gänseblümchen wird keine Eiche und umgedreht. Aber das Gänseblümchen
braucht die Bedingungen, die ein Gänseblümchen braucht. Und wenn es die bekommt, dann darf es das werden, was in ihm steckt.
Ganz genau.
Und die Eiche eben auch. Und das ist ja, da hat man ja bei Kindern auch dieses unfassbar Individuelle, was nicht in irgendwelche Formen gepresst werden
ganz
kann.
Ganz genau. Und wenn wir jetzt auf Wolle zurückgehen, die Wolle hat ja im Prinzip das Potenzial. Also ich meine, erstmal ist sie am Schaf, ist schon klar, oder an der Ziege, wo auch immer, dann muss sie, oder an der Baumwolle, schon klar. Also wir gehen jetzt nicht auf die Ursprünge der Wolle zurück. Nur wenn du mal so einen Wollknäuel hast, der kann ja auch alles werden. Du kannst aus einem Wollknäuel ein Seil klüpfen und dich damit erhängen oder du kannst einen Pulli stricken. Und je nachdem, wie die Umgebung für die Wolle ist und was sich der Mensch, Tiere glaube ich stricken nicht, was sich der Mensch jetzt einfallen lässt, der mit dieser Wolle umgeht. Mein Gott, sind wir philosophisch heute.
Ja, es wird ja ein richtig philosophischer Podcast.
Komm, machen wir das nächste Wort, das wird mir jetzt zu philosophisch.
Warte, du warst lösungsorientiert.
Absolut.
Du hast herausgefunden, wie du da durchkommst.
Wie man betrügt, ja, in der 3. Klasse.
Ja, ganz, ganz wichtig.
Ja, total.
Das ist auch eine wichtige Kompetenz.
Ja, du, wir haben danach, das ist ganz schlimm, weil ich kann auch ein bisschen nähen, dank meiner Verwandtschaft, aber nicht nähen. Also ich von mir, nee, das stimmt so nicht, ich habe schon mit Nähen Geld verdient, Reißverschlüsse in Jeans, aber das sind alles, meine Kunden kamen jeweils nur genau einmal zu mir. Und es ist gut, dass ich nicht mit Nähen Geld verdiene, aber ich komme natürlich eben aus der Handarbeits, die weibliche Linie bei uns ist, sind alle unglaublich geschickt mit Händen und mit Nähen. Und warum erzähle ich das? Ja, genau. Ein paar Jahre später mussten wir Topflappen nähen. Ich meine, was Überflüssigeres hat ja die Welt noch nicht gesehen. Ich war damals schon, habe ich schon gedacht, so, wieso in aller Welt soll ich Topflappen nähen? Ich lebe in einem Haus, in dem es gefühlte 300.000 Topflappen gibt. Gastro, weißt schon. Und dann hat mir meine Mutter damals, dafür liebe ich sie heute noch, hat sie mir diese Topflappen genäht und die waren perfekt. Also ich meine, bitte, eine Schneiderin näht Topflappen, die können das. Die hat Brautkleider genäht und es gab wieder nur eine 3 und ich habe das nicht verstanden, aber ich konnte ja wieder dasselbe Spiel wie mit dem Bärchen, ich konnte mich ja wieder nicht beschweren.
Und du hast also auch gelernt, dass Lügen kurze Beine haben.
Naja, sagen wir es mal so, ich habe zumindest gelernt, dass es dumm wäre, die Wahrheit zu sagen an dieser Stelle.
Aber was hat denn deine Mutter dazu gesagt? War die nicht stinksauer?
Nee, ich glaube, die war gar nicht sauer. Ich erinnere mich gar nicht mehr so dran. Also ich glaube, meine Mutter, die weiß halt einfach, was sie kann. Und ich meine, wenn du jemandem einen 3er gibst, die hat dann höchstens gesagt, von wegen, sag mal, spinnt die oder was. Aber naja, aber ich weiß es wirklich nicht mehr, wie sie reagiert. Aber sauer war sie nicht. Ich weiß noch, dass sie zu mir gesagt hat, von wegen, aber die sieht doch das, dass du, das weiß ich noch, dass sie mich gewarnt hat. Von wegen, dass sie das garantiert merken wird, weil ich ja auch in der Schule nähen muss. Und ich habe mich dann immer so irgendwie gedrückt, ich musste da nicht nähen. Ich habe es irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, wie ich es gemacht habe, aber ich war
da
gut.
Ach, wie schön. Ich liebe solche Kompetenzen an Kindern. Also wenn meine Jungs oder auch meine Tochter mir irgendwann mal erzählt haben, dass sie in einer Arbeit ein bisschen nachgeholfen haben, um halt eine bessere Note zu bekommen. Und ich dann immer gesagt habe, naja, guck, dass du es vernünftig machst, nicht erwischt wirst, weil du badest es halt auch selber wieder aus.
Ja, klar. Ne?
So. Und was ich ja auch so süß finde, ist, weil meine Tochter, die hat einmal so akribisch, aber das kenne ich auch von mir, Spickzettel geschrieben. In
ja.
einer wahnsinnig, wahnsinnig kleinen Größe. Ich weiß gar nicht, wie man das noch lesen kann. Aber die hat sich so intensiv mit, ich habe mir gedacht, lass sie mal, mein Mann wollte erst was. Er ist so, André, lass sie machen. Ja, du kannst das doch nicht unterstützen. Ich so, lass sie Spickzettel schreiben. Weil sie hat sich ja so intensiv mit diesem Thema befasst.
Ja, natürlich.
Dass sie am Ende ja die Spickzettel gar nicht mehr brauchte. Dann hat sie dann nachher auch darüber gelacht. Hat sie, Mama, ich habe die gar nicht gebraucht. Ich so, naja, wer den ganzen Text da abschreibt und nochmal wiedergibt und nochmal nacherzählt, damit es möglichst auf weniger Papier passt, das ganze Wissen, ist ja logisch, dass das sich in deinen Kopf einbringt.
Ja, genau, das ist ja die Magie von Spickzetteln, dass du dich intensiv damit beschäftigst, vor allem mit, du reduzierst es auf das Minimum. Ich erinnere mich noch dran, mein Gott, ich habe richtig gut gespickt. Ich hatte einen Plastiklineal und habe mit einem Minenbleistift auf die Rückseite des Plastiklineals geschrieben. Und kurz bevor ich erwischt wurde, was natürlich auch passiert ist, habe ich mir praktisch einen Daumen nass geleckt und bin dann mit dem spuckenassen Daumen einmal übers Lineal. Dann war natürlich alles weg und leider kein Beweis mehr da. Und ich war ziemlich gerissen.
Klug.
Ja, aber noch.
Das ist totale Klugheit.
Das ist klug.
Das ist Lebensklugheit.
Ja, aber weißt du, was noch viel klüger ist? Also mein krassestes Spicken, das ich je gemacht habe, war, ich saß vorletzte Reihe, also ganz normales Klassenzimmer vorstellen, vorletzte Reihe am Fenster, das war mein Platz. Weil ich musste ja gucken, was da draußen los ist. Also ich kann ja nicht nur auf den Unterricht achten, ist ja viel zu langweilig. Auf jeden Fall habe ich meinen Leitsordner mit, also Leitz, ja, also Ordner halt, mit allen möglichen Unterlagen lag auf dem Fensterbrett und während der Wirtschaftsgeografiearbeit, ich werde es nie vergessen, habe ich einfach nachgeguckt und habe in diesem Leitsordner geblättert. Und alle hatten Spickzettel und ich den Ordner. Und ich weiß nur, dann sagt irgendwann der Lehrer, sag mal, spickst du da? Und ich so, nee, ich gucke doch nur was nach.
Nein.
Doch, das war, ja, ja.
Was hat er gesagt da drauf?
Nichts, der hat es einfach akzeptiert, dass ich nur was nachgucke. Der ist nicht drauf gekommen, dass ich so dreist bin, dass ich
ist das geil.
Im Ort, ja, aber das weiß ich mittlerweile, du musst saumäßig dreist sein, es ist viel besser, wie so heimlich
ja,
tun.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
Das war gut.
Ich habe mir mal Spickzettel gemacht und mir die dann auf den Oberschenkel
oh,
geklebt
ja.
und hatte einen Rock an.
Nicht
und dann
schlecht.
Konnte man das halt so schön hochschieben.
Nicht schlecht.
Oder halt unter eine Perlonstrumpfhose drunter geschoben. Und der Lehrer würde sich ja niemals wagen,
natürlich nicht.
Zu sagen, heb mal deinen Rock.
Ja, klar nicht.
Das geht ja nicht. Ach, ist das schön.
Oh, stell dir mal vor, wir hätten damals schon Handys gehabt. Mein Gott, ich hätte wahrscheinlich fünf Handys. Auf jedem Klo wäre eins gelesen. Heiliger Bimbam, ich hätte ja nur Einser gehabt.
Ich hätte auf jeden Fall einen Kopfhörer im Ohr. Ich habe lange
ja.
Haare, dann sieht man den Kopfhörer ja nicht.
Irgendwie geil.
Und,
oh
und dann Gott. Würde ich mir von jemandem immer sagen lassen. Aber andererseits, ganz ehrlich, Anke,
ja.
dieses ganze Gefusche
ja.
ist ja viel komplizierter, als sich einfach damit auseinanderzusetzen.
Naja gut, ich meine, so. aus unserer Perspektive jetzt, ich meine, ich setze mich mit Dingen auseinander, da brauche ich nicht pfuschen, weil die interessieren mich. Aber ich habe
ja,
so
genau.
unendlich viele Dinge in der Schule, wenn ich mir überlege, was mich alles nicht interessiert. Also und jetzt bin ich jemand, der an vielem interessiert ist. Also, ich habe mir den Arsch weggelangweilt zum Teil in der Schule. Und ich muss es mir interessant machen.
Wo wir dabei wären, wie könnte man Kinder zum Lernen animieren. Aber unser Wort war Verstrickung. Mm. Wir sind jetzt bei Minute 27 und haben ein Wort geschafft.
Okay, nächstes Wort. Ich will nur noch solche Podcasts machen. Ich will keine anderen mehr.
Ich finde die total toll.
Gebt uns doch, liebe Zuhörende, gebt uns doch mal eine Rückmeldung. Sollen wir einfach mit den Wörtern weitermachen? Ich finde es so toll. Außerdem sind wir schon im Jahr 2085.
Es dürfen auch noch mehr, trotzdem dürfen noch mehr Wörter kommen. Und ich werde jetzt heute noch eine Excel-Tabelle anlegen.
Oh ja.
Und mich darüber und gucken, ob man Zufallsgenerator auch selber erstellen kann. Und dann schmeißen wir immer die Worte raus, die wir schon hatten, und die anderen bleiben drin. Also man wird doch einen Zufallsgenerator selber erstellen.
Naja, du kannst natürlich, das habe ich sogar schon gemacht, und zwar mit Zahlen habe ich das gemacht. Du nimmst einen Zufallsgenerator und tippst die Wörter ein. Und dann jongliert der praktisch und schmeißt die raus, die du dann hattest. Der, ja, gibt's, weiß ich, habe ich gemacht, ist eine meiner Seminarmethoden.
Prima. Mhm. Dann erklärst du mir gleich wie und dann mache ich das. Du möchtest das neue Wort aber jetzt gar nicht wissen.
Tja, wenn's, du fängst ja jetzt an. Ja.
Ich
ja, ich habe angefangen bei Verstrickung. Wir müssen hier schon ein bisschen gerecht sein, gell? Nicht schummeln wie in der Schule. Lieblingskuhauge.
Ich könnte ja jetzt schummeln. Ich könnte einfach ein anderes
Wort. Das tust du nicht, weil Jesus sieht und hört alles.
Ich habe hier auch eine Kerze stehen und da steht was drauf.
Schummle nicht steht da drauf, ja.
Schummle nicht, sonst fällt gleich ein Stein auf dich.
Betrüg deine liebe Anke nicht, die riecht das. Die pendelt das.
Aber dann fängst doch, die pendelt das aus. Claudia, Kuhauge Claudia, ich habe gesehen, dass du
hast gelogen. Also jetzt sag's
das
endlich.
Das ist ja deiner Nase. Marshmallow-Effekt.
Ach, kein Problem. Soll ich anfangen?
Ja, bitte.
Okay, fangen wir mal mit Marshmallow an. Ich würde auch da das Wort sehr gern zerlegen. Als ich noch tote Tiere gegessen habe, habe ich auch Marshmallows gegessen. Und vor ungefähr 2 Jahren zum allerersten Mal, also was ein Marshmallow ist, setze ich mal hier voraus, da ist Gelatine drin. Gibt es bestimmt auch vegan, keine Ahnung. Will ich nicht, ist Zucker drin. Also da gibt es nichts, das ist Zucker und Gelatine. Mehr ist da nicht. Farbstoff. Und die kann man, und dann schmeckt es total genial, mit so Schokolade und so Keksen warm machen, also grillen. Boah, mein Gott, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das hat einen Namen. Aber ich habe den Namen, konnte ich noch nie wirklich. Okay, also das ist das Kulinarische an Marshmallow. Man hat einen gewissen Effekt, was Hüftbreite angeht. Man kann da, das ist mein persönlicher Marshmallow-Effekt. Dann gäbe es noch die...
Der persönliche, ja, da stand jetzt nicht, ob das ein Marshmallow-Effekt hier von dem Michel sein soll oder von Anke.
Mein Marshmallow-Effekt ist Marshmallow mit Schokolade und so Butterkeksen, wie so ein Sandwich und dann tropft es, oh lecker, jetzt fange ich gerade sabbern an. Marshmallow-Effekt, lecker, super, neben mir steht hier Yogi-Tee und Kaffee. Also,
ja,
naja,
stimmt,
gut.
Ich habe auch einen Yogi-Tee hier stehen.
Okay, was steht denn auf deinem Zettelchen drauf?
Ich habe den Zettel schon weggeschmissen.
Ah, bei mir steht, verstehe zu geben. Ich finde die Zettel, ich liebe Zettel. Ich glaube, ich trinke den Tee nur noch wegen der Zettel. Nee, der ist auch sehr lecker.
Ach, guck mal, meiner passt zum Podcast. Wenn du in dir ruhst, spricht dein wahres Selbst.
So ist es, ganz genau. Und mein wahres Selbst, das ist mein Marshmallow-Effekt. Und dann gäbe es noch den psychologischen Marshmallow-Effekt. Walter
Mischel.
Der
wahrscheinlich gemeint war.
Vermutlich. Und da geht es einfach um Bedürfnisaufschub und wie wahnsinnig wichtig die Fähigkeit ist, Bedürfnisse aufzuschieben. Und dann erklärt der, das haben wir schon mal erklärt in einem Podcast, Nummer weiß ich nicht mehr, wir haben ein heißes und ein kaltes System und das heiße System ist für die sofortige Bedürfnisbefriedigung geschaffen und das müssen wir auch manchmal machen. Und dann gibt's noch das kalte System, das bedeutet, ich kann warten, weil ich weiß, dass die in Anführungszeichen Belohnung für das Warten sehr groß sein wird. Und er hat es getestet mit Marshmallows, also dann mehrere Versuche gemacht. Aber der hat damals nicht diese dicken Marshmallows gehabt, diese faustgroßen Dinger, sondern die kleinen. Und hat dann zu Kindern gesagt, von wegen, hier sind so ein paar Marshmallows, jetzt wartest du ein bisschen. Das war relativ lange, bis zu einer Viertelstunde. Und hat dann eben festgestellt, frühestens Kinder ab 4 Jahren können überhaupt Bedürfnisse aufschieben. Also es ist, wenn wir so oft über Krippen auch sprechen,
ja, ja.
In einer Krippe ist es für kein Kind möglich, ein Bedürfnis aufzuschieben. Fertig. Sie können es nicht, weil es ihre Hirnleistung das noch nicht kann. Nicht, weil sie böse sind, nicht, weil sie nicht wollen oder weil sie manipulativ sind oder sonst irgendwas. Das Hirn kann's nicht. Das wäre wie, wenn man zu mir sagt, Anke, hier 5. Stock, spring raus, flieg halt. Müsste ich leider sagen, ich kann nicht fliegen, ich kann mein Hirn nicht, kann mein Körper nicht, geht nicht. Also Kinder können es nicht. Frühestens ab 4. Wenn sie es dann aber nicht lernen, und das ist auch was man trainieren muss, das ist wie ein Muskel, der Disziplinmuskel. Und dann, wenn man das sehr gut kann, dann wird man das bessere Leben haben. Also diese Studien wurden auch schon kritisiert, von wegen, das sind einfach nur ganz bestimmte Kinder, die da getestet wurden. Ja, so ist es in meisten Studien, dass nur ganz bestimmte Kinder getestet werden. Und natürlich kommt es auf die Familie an, in der du lebst, es kommt auf die Umstände an, es kommt vor allem, Achtung, auf die Vorbilder an. Wenn du siehst, dass deine Eltern ihre Bedürfnisse nicht aufschieben, wirst du es auch nicht lernen. Also man kann von Kindern nicht erwarten, dass sie, keine Ahnung, nur Karotten essen, während sich die Eltern die Marshmallows reinschieben.
Genau, sind ja nachahmende Wesen.
Ganz genau. Also im Prinzip musst du Bedürfnisaufschub, schaust du es dir an, er wird auch instruiert. Man muss ihn ganz dringend üben, kann ihn frühestens, allerfrühestens und dann nur ein bisschen mit 4 Jahren. Und jetzt an alle, die uns zuhören, uns hören ja wahrscheinlich keine Kinder zu. Ihr könnt ja mal gucken, wie gut ihr Bedürfnisse aufschieben könnt. Ich denke dabei an Zigaretten, an Süßigkeiten, an einfach abwarten, an neue Handys kaufen, an Schulden machen für irgendwelche, keine Ahnung, Dinge, die man sich so einbildet. Und das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also, und das hat ganz viel mit Lieblingsthema Selbstverantwortung zu tun. Kein anderer kann mein Bedürfnis aufschieben. Nur ich.
Nee. Ich finde das bei dem Marshmallow-Effekt so interessant, dass man eben, es ist ja auch nochmal bestätigt worden, ich glaube, ich habe das irgendwann mal gelesen durch die LMU in München. Mhm. Ich glaube, das war auch gerade kurz vor Corona, dass ist tatsächlich bestätigt wurde, ne, dass es den halt doch gibt, was
ja,
ist
ja.
Kritik und.
Der wird immer wieder gemacht und es ist auch ganz wichtig, Studien zu kritisieren. Und ich muss ja nicht mal, da brauche ich ja nur Alltagsverstand, um zu wissen,
genau.
Wie wichtig es ist, dass wir nicht unsere Bedürfnisse prompt befriedigen, auch wenn das geht. Also wenn ich jedes Bedürfnis befriedigen würde, das mir so einfällt, eieieiei. Das wäre nicht gut für mich und nicht für die Menschheit.
genau. Du, die auf jeden Fall haben die ja damals also diesen einen Marshmallow vorgesetzt bekommen und gesagt, wenn sie halt verzichten oder aufschieben, bekommen sie ja das Doppelte. Also
genau.
So habe ich das irgendwie abgespeichert.
Ja, so ist es.
Also, dass sich das eben auch lohnt. Ne? Mhm. Und bei diesen kleinen Menschen, dass die das noch nicht können, ich finde das so irre, sich das immer wieder vorzustellen, was man von so kleinen Kindern erwartet. Mhm. Und es ist einfach gar nicht möglich. Also dieses Beispiel mit dir und ja, dann spring halt aus dem Fenster und flieg. Mhm. Aber es ist halt nicht möglich.
Ja.
Also da kann man ja noch so viel erwarten. Also wenn man dann noch sagt, ja, dann warte halt, das kriegst du später. Mhm. Jetzt ist irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt. Da musst du erst warten, du musst erst dies oder auch mit Bestrafungen, was man ja auch gerne macht, dass man Bestrafungen auf später legt. So. Das ist ja, die Verknüpfung ist ja eben auch nicht da, dass das mit dem jetzigen Moment ja nichts mehr zu tun hat.
Ja, da kommen ja noch ein paar andere Sachen. Ne? Da kommt als allererstes schon mal, dass überhaupt bestraft wird. ist schon mal ein Thema.
Ja.
Und dann auch noch später bestraft wird, ist noch ein größeres Thema. Ich denke gerade, ich war ja heute Morgen schon im Wald und momentan ist ja Setzzeit. Das heißt, meine beiden Hunde dürfen, ich gehe mit Schleppleine gerade spazieren und habe die auch zum Teil in der Hand, weil ich sehe, wie wahnsinnig angespannt und neugierig die Hunde sind. Also momentan muss es extrem gut riechen, also nach Tier. Und da habe ich mir heute Morgen auch wieder überlegt, so eine Belohnung bei einem Hund ist ja nichts anderes wie eine Bestrafung, nur die andere Seite der Medaille, muss ja auch innerhalb von ein paar Sekunden passieren. Also wenn ich einen Hund wegrufe, und ich habe es heute Morgen gemacht, und die Paula war sehr interessiert, in den Wald zu rennen. Ich will aber nicht, dass die irgendwie die Rehe stört. Die sind jetzt schwanger und die müssen nicht, oder trächtig heißt es, glaube ich. Heißt es trächtig? Ja, wahrscheinlich schon. Oder bei Hunden heißt es, egal, Rehbabys gibt es bald. Ich will halt nicht, dass sie die stört, also habe ich sie ganz, ganz oft zurückgerufen. Und sie kam und dann kriegt die halt jedes Mal ein Hühnerherzchen. Und das versteht sie. Aber ein ganz junges Kind, das eben dieses Stück Hirn, das noch nicht funktioniert, versteht ja weder Lob noch Strafe.
Genau. Da können wir also nochmal auf den stillen Stuhl kommen, dass ein so kleiner Mensch darüber nachdenken soll, er da gerade gemacht hat. Aber den gibt es ja überall. Also es gibt selten.
Fast überall. Selten. Fast. Überall gibt es nicht mehr. Aber ja, ich will jetzt auch, würde jetzt so gern sagen, das haben wir schon durch, aber wir haben es noch nicht durch. Wir haben vielleicht
überall
keine
ist natürlich
stillen.
Quatsch.
Ja. Nee, Quatsch ist es nicht.
Nein, überall ist Quatsch. Dass man, natürlich kann man nie verallgemeinern, das ist ganz klar. Ich denke mal an mich. Also ich betreue ja selber Kinder. Und nein, die Kinder kommen hier nicht auf einen stillen Stuhl, weil ich ja denken kann. Ich habe ja die Möglichkeit, zwischen Reiz und Reaktion etwas zwischenzuschieben.
Ja.
Das hätten wir theoretisch alle. Ich möchte aber sagen, ich habe oft den Reiz, jetzt sagen zu wollen, jetzt denk mal darüber nach, was du gerade gemacht hast.
Ja, klar.
Das tue ich nicht, weil ich nach dem Reiz sofort, aber wirklich, also ich weiß gar nicht, wie schlecht es mir gehen muss, dass sich das ausschaltet, sofort weiß, Claudia, gib Ruhe, alles ist gut. Ne, so, aber ich, deswegen sage ich ja, also und wenn du das nicht machst, kann es halt oder kommt es halt leider immer noch viel zu oft dazu, dass die Reaktion auf den Reiz ungefiltert ausgeführt wird und ein Kind sich schneller irgendwo sitzend wiederfindet oder in einem anderen Raum, dann wird es halt bezeichnet als, ich gebe dem Kind die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen.
Ja.
Das, oder ne, es werden ja auch es gibt sehr nette Ausdrucksweisen, also ich verstehe da auch die Not, also das kann ich schon auch sehen, aber dass man dann eben begreift, das Kind kann das ja gar nicht, was ich von dem Kind verlange.
Ja, aber da braucht man wieder zwei Sachen. Wir brauchen einmal, das ist ja eines unserer Lieblingsthemen, wir brauchen einmal das Wissen darum und dann brauchen wir noch die Fähigkeit, es umzusetzen. Und dann wäre es ganz schön, wenn wir auch noch die Haltung hätten, damit wir die Fähigkeit, die wir eventuell haben und das Wissen, das wir eventuell auch haben, auch umsetzen. Diese Kombination und dann wäre es ja schon erledigt. Also ja, ich finde, wir sollten noch ein neues Wort machen. Findest du nicht?
Ja. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es es besser macht, aber ich sage es einfach mal.
Du fängst jetzt aber an.
Schnullerpartizipation.
Okay, ich fange an. Nein, ich teile meinen Schnuller nicht. Ich sehe es gerade so.
Schnullerpartizipation.
Naja, das Erste, was mir einfällt, ja, ich habe schon verstanden, aber das Erste, was mir dazu einfällt, ist Schnuller teilen. Letztes Mal haben wir noch erzählt, dass wir, also Kinder schon fix, also hört euch den Podcast an, es ging ums Füttern. Und jetzt
ging um Fixierung beim Füttern.
Ja, und jetzt muss ich leider zugeben, an dieser Stelle, jetzt wird es peinlich ist mir fast nichts. Ich habe schon oft, wenn Schnuller runtergefallen sind, damit das Kind den Dreck nicht ablecken muss, habe ich ihn dann abgeleckt und habe dann den frisch von mir abgeschleckten Schnuller dem Kind gegeben, mit meinen Kariesbakterien sehr wahrscheinlich.
Anke hat schon sehr früh Baby gesittet. Sie spricht gerade von Dingen, die sehr, sehr lange her sind.
Ja, und ich habe praktisch ganz früh schon von Schnullern partizipiert.
Kannst du mal sehen, worauf man so kommt? Also ich hätte jetzt, wenn ich angefangen hätte, hätte ich...
Ich überlege gerade, ob das damit zusammenhängt. Da könnte man jetzt in die Tiefe gehen. Ich hatte selbst als Kind einen Schnuller wahnsinnig lang. Und ich bin unendlich froh, dass ich ihn einfach haben durfte, bis ich ihn abgegeben habe. Und ja, ich hatte eine Zahnspange, aber die hätte ich wahrscheinlich auch gehabt ohne Schnuller. Und nein, das war nicht schlimm für mich, die Zahnspange, aber ich weiß, mein Schnuller war wichtig. Mein Schnuller, und ich habe immer so Frottee-Schlafanzüge gehabt in Orange, Lieblingsfarbe. Und dann habe ich immer so dran am Ärmel geschnuffelt und geschnullert. Und danach habe ich den Schnuller...
Ich sehe die kleine Anke.
Ja, da gibt es ein Bild von mir, so schön. Ich kann es vielleicht in die Shiny-Gruppe stellen. Da liege ich im Bett, schnuller und schnuffel an meinem Frottee-Schlafanzug-Ärmel. Orangener Frottee mit gelben Bündchen. Den würde ich heute nur anziehen, glaube ich.
Du hast gerade gesagt, du stellst das Bild in die Shiny-Gruppe.
Wenn ich es finde, ja, mache ich. Stelle ich, ja, ist doch kein Problem. Du siehst ein angezogenes Kind, das im Bett liegt und schläft und schnullert. Okay. Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Augen offen habe. Und danach, also ich habe sehr lange geschnullert und ich habe ja auch, dann war so eine Schnullerpause bis zur ersten Zigarette. Und ich habe 30, nee, wie lange habe ich ihn geraucht? Ich habe angefangen so heimlich mit 14, dann öffentlich mit, 14, 15 war dann schon öffentlich und aufgehört habe ich vor 20 Jahren. Und falls es irgendjemand interessiert, ich habe so richtig geraucht, 3 Schachteln am Tag, also ich habe sie gefressen. Und es ist auch nichts anderes wie Schnullern. Also ja, ich habe schon sehr viel Schnullerpartizipation erlebt.
Wahrscheinlich hast du auch dann die Zigarettenpartizipation gelebt.
Ja.
Und,
ja.
Oder wie fandest du Zigarettenschnurrer, die immer ankamen und eine Zigarette haben wollten?
Ich glaube, ich habe eigentlich immer Zigaretten hergegeben. Und geschnorrt habe ich wenig. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet.
Die waren ja auch noch nicht so teuer.
Nee, die waren nicht so teuer. Vor 20 Jahren. Nein.
Heute ist das ja wirklich, also heute hat man ja schon ein schlechtes Gewissen, wenn man irgendwo, also ich rauche nicht, aber wenn man auf einer Party ist und jemand hat Zigaretten dabei und fragt nach einer Zigarette, das ist ja heute schon was anderes, als es früher war. Mhm. Okay, aber Schnullerpartizipation. Ich habe da eben, als ich das Wort gesehen habe, kam mir, ob ein Kind in der Kita, also es gibt ja auch so Einrichtungen, die in der Krippe, wo halt ein Kind ein Jahr alt ist, anderthalb, sagen, hier ist eine Box und da kommt dein Schnuller rein und den kriegst du wieder, wenn du abgeholt wirst. Also die dürfen dann den Tag über keinen Schnuller haben.
Das finde ich unmöglich. Ich finde es gewaltvoll und es kotzt mich an, dass es so einen Scheiß noch in Krippen gibt.
Okay, danke dafür.
Gerne, kannst du gerne öffentlich stellen.
Und ja, tun wir.
Ja, stimmt, ist ein Podcast. Ich finde es unmöglich. Ich finde es über alle Maßen übergriffig. Ich finde es adultistisch. Ich finde es völlig neben der Spur. Und jemand, der sowas macht, der darf gerne reflektieren. Mit uns oder ohne uns. Mit mir bitte nicht. Ich habe die Geduld nicht mehr.
Ich habe in meiner Praxis hier diese Sache, dass ich mit den Kindern drauf gucke, wie viel sie ihren Schnuller haben. Ob das jetzt eine Sache ist, die so, oh, ich habe den einfach immer im Mund oder, also es ist ja auch eine Gewohnheit, du kannst ja so einen Schnuller wunderbar die ganze Zeit im Mund haben. Ich mache das dann mit den Kindern aber so und es ist so irre, wie früh die das schon verstehen, dass wir tatsächlich etwas haben, wo wir den hinlegen können, wo auch das Schnuffeltuch liegt, wo halt alles liegt. Und wenn wir draußen sind auf Klettergerüsten oder uns einfach unterhalten, weil wir spazieren gehen und, dann biete ich an, dass man diesen Schnuller da hinlegen kann. Und die Kinder machen es meistens auch. Sie haben aber immer die Möglichkeit, sich den jederzeit zu holen. Also ne, genau. Wenn ein Kind dann entscheidet nach einer Minute, ach, das war doch eine doofe Entscheidung von mir, ich möchte den wieder haben, dann kann das Kind das machen. Und wenn das Kind dann doch den Schnuller lange im Mund hat, ich erinnere halt immer wieder, weil ich denke mir, bei mir ist immer so folgendes Bild, Anke, das ist ja ein Saugbedürfnis. So. Und wenn ich das Saugbedürfnis an der Brust der Mutter stille, kann ich ja auch mit der Brust nicht immer rumlaufen. Mhm. Also wenn ich dann auf ein Klettergerüst gehe, ist meistens die Mutter nicht dabei, dass ich die Brust im Mund habe, während ich kletter.
Naja, deshalb also hat man ja auch Schnuller erfunden, weil die Brust halt nicht auf dem Klettergerüst liegt.
Ja, genau. Aber die, und das habe ich mir aber immer so vorgestellt und mir gedacht, das Kind kann wirklich immer saugen, wann es möchte, aber ich biete an, den Schnuller vielleicht unten zu lassen, wenn wir auf dem Klettergerüst sind, wenn wir im Sandkasten sitzen, wenn ich mit dem Kind rede. Ich verstehe das Kind einfach auch besser, wenn es ohne Schnuller spricht. Ich glaube, auch für die Sprachentwicklung ist das förderlich, den nicht 24/7 im Mund zu haben. Mir ist es aber wichtig, dass ich gucke, wenn ein Kind die ganze Zeit Schnuller und Tuch in der Hand hat und schnullert, dass ich gucke, was ist denn da für ein Bedürfnis, was da nicht erfüllt
und
ist.
Und das
was
ist der Punkt.
Das Kind gerade?
Ganz genau,
und wenn
das
ich
ist
jetzt,
der Punkt.
Ne, so, ja. Wenn ich mich dann anbiete und sage, möchtest du auf meinen Schoß, sollen wir irgendwie was machen, brauchst du gerade Nähe, brauchst du gerade dies oder jenes. Also ich nehme nicht proaktiv den Schnuller weg, sondern ich gucke, dass ich das Kind dadurch begleite. Also da ist dann die Partizipation.
Naja, nimm doch mal,
so,
genau.
Dass das Kind mir was mitteilt dadurch und dass ich darauf eingehe und nicht den Schnuller wegnehme, sondern gucke, was ist da gerade für ein Bedürfnis, was brauchst du gerade? Und in dem Moment, wenn es tatsächlich Gewohnheit ist oder ich mache das jetzt, oh ja, habe ich jetzt richtig dran gedacht und ich sage, guck mal, dein Schnuller, der hat doch ein so schönes Bettchen hier. Wir legen den Schnuller da rein, okay? Ich helfe dir, wir gehen da hin und dann legst du den da rein. Und in den meisten Fällen machen die Kinder das. Das ist so schön, das zu beobachten. Wenn man sie daran erinnert. Aber ob sie es dann machen oder nicht, entscheiden sie.
Naja, da spricht ja auch nichts dagegen, dass Kinder nicht 24/7 im Schnuller rumlaufen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Das Thema ist, dass ich entscheide, wann ein Kind sein Saugbedürfnis befriedigen darf und wann nicht.
Genau.
Und ich stelle mir gerade.
Und das sieht man ja auch in der Art und Weise, wie ist der Schnuller im Mund? Saugt das Kind wirklich aktiv?
Oder hängt der nur so rum? Ja.
Oder hängt der
ja,
halt so
natürlich.
Rum? Das ist ja auch ein Unterschied.
Ja,
und dann halt dem Kind zu helfen und zu sagen, du schau mal, ich beobachte was, das gebe ich dir jetzt mal, meine Beobachtung.
Ja, das nenne ich,
ne, so.
Ja, das heißt dann für mich Pädagogik.
Das.
Ich beobachte ein Kind, ich kenne ein Kind und ich ziehe aus dessen Verhalten Schlüsse. Wie kann ich das Kind jetzt unterstützen? Was anderes ist für mich Pädagogik nicht. Nur es ist die Haltung, die dahinter steht, von wegen ich entscheide, von wegen da kommt er rein und den gibt's erst nachher oder wenn du heimgehst oder sonst was und dann passiert irgendwas, Kind weint, ganz klar, es würde jetzt helfen, wenn das Kind saugen könnte und dann kriegen die den Schnuller nicht, finde ich, also vollkommen daneben, also wir reden jetzt auch von Krippenkindern.
Also auch beim Schlafen und so, ne? Der Schnuller, der darf nicht genommen werden.
Nein.
Und das entscheiden halt die Pädagogen.
Nein.
Das hat ja mit Partizipation wenig zu tun.
So ist es.
Ja.
So ist es. Und das wollen wir
so
ja
viel
mal.
Zum
genau.
Thema Schnullerpartizipation. Wir hätten jetzt schon drei. Sollen wir noch einen nehmen?
Ja.
Und dann unseren letzten nehmen.
Eins machen wir noch.
Ja. Worte.
Wie Pfeile.
Punkt. Das ist mein scheinender Moment. Ja, also es gäbe da ein schönes Buch.
Da gibt es ein schönes Buch
mir,
dazu.
Ungefähr 50 Zentimeter in einem sehr schönen Umschlag.
Mhm. Also es ist wichtig. Mir fällt gerade ein, auch wieder keine Ahnung wann, da gab es ein schönes Lied, das hieß Words Don't Come Easy.
Words don't come easy
to me.
Oh, oh. Die 80er.
Ja, genau. Also das fällt mir, ist mir eingefallen bei Worte. Ja, natürlich fällt mir bei Worte wie Pfeile ein. Da habe ich mich ja ein paar Jahre mit beschäftigt. Mir fällt aber auch ein, dass das Wort an sich wichtig ist, aber es noch wichtiger ist, wie ein Wort ausgesprochen wird. Also auch da bin ich wieder der das Wort selbst, nochmal ganz wichtig jetzt, ist, hat eine Bedeutung, hat eine Schwingung und ist nicht egal. Es ist nicht egal, welches Wort ich benutze. Aber ich kann ein sehr, sehr unschönes Wort mit ganz viel Liebe und Leuchten aussprechen. Und dann wird aus einem, ich überlege gerade ein richtig schönes Beispiel. Ich wollte nicht schon wieder deine Kuhaugen jetzt nehmen. Aber wenn du zu mir zum Beispiel sagst, ach Anke, also du spinnst doch, oder? Das ist doch nicht dein Ernst. Und du machst es mit einem ganz bestimmten Gesichtsausdruck, dann ist dieses...
Mit einem von unten nach oben guckenden Kuhaugenblick.
Kuhaugenblick. Und wenn du dann so Sachen sagst, wie eben, du spinnst doch, das kann nicht wahr sein, dann ist es keine Beleidigung, sondern dann ist es, kann das ein ganz, ganz großes, liebevolles Erstaunen, eine Begeisterung ausdrücken. Und ich kann zu jemandem sagen, Wahnsinn, der spinnt doch komplett.
Ja, ja, eben.
Und dann habe ich dieselben Worte benutzt, aber mit einer ganz anderen Energie aufgeladen, mit einer ganz anderen Haltung gesprochen. Also es kommt eben ganz, ganz wichtig auf die nonverbalen und paraverbalen Themen mit an. Das fällt mir bei Wort ein. Ja. Und ich gebe dir mein Wort. Das fällt mir auch noch bei Wort ein, wie wichtig Versprechen sind, Zuverlässigkeit sind. Und ja, also ich überlege gerade, hast du schon mal dein Wort? Ich überlege gerade, habe ich schon mal mein Wort gebrochen? Hast du schon mal dein Wort gebrochen?
Ich würde jetzt ganz spontan sagen, nein, weil es mir so unfassbar wichtig ist.
Ja.
Ich bin ein sehr zuverlässiger Mensch und wenn ich was gesagt habe, dann erinnere ich mich da auch dran.
Mhm.
Und dann mache ich das auch. Oder spreche früh genug darüber, dass ich es nicht machen kann.
Mhm.
Und das sind dann so, das hat dann auch keine Wertung.
Mhm.
Also das hat dann, es gibt dann auch keine Rangliste der Wertigkeit, sondern wenn ich sage, ich bringe einen ausgeliehenen Koffer wieder mit zurück, dann mache ich das.
Mhm.
Und dann, ja. Also man kann natürlich vielleicht mal was vergessen, weil man gerade zu viel um die Ohren hat oder so. Aber ich finde es viel wichtiger, wenn ich dir mein Wort gebe, dass ich mit dir diesen Podcast mache, dann brauchen wir keine schriftliche Vereinbarung über irgendetwas, dann hast du mein Wort. Und dieses Wort ist viel mehr wert als jeder Vertrag, den wir machen könnten, um das hier in Stein zu meißeln. Also ich kann ja auch jeden Vertrag, ich kann ja alles wieder revidieren. Deswegen finde ich das Wort immer am allerwichtigsten.
Ja.
Ich gebe dir mein Wort da drauf.
Für mich auch.
Und dann hast du das.
Ja.
Und dann, ich glaube auch daran. Wir haben zum Beispiel in Kroatien gerade einen Handwerker, der was macht. Und er hat mir sein Wort draufgegeben, dass er das fertig macht, was er da tut.
Hm.
Er macht gerade Dinge, die mich dran zweifeln lassen. Und ich gucke ihn an und sage zu ihm, weißt du, du hast mir dein Wort gegeben.
Mhm.
Und dann sehe ich auch, in den Augen der Menschen, ob ich darauf mich verlassen kann oder nicht.
Ja.
Und das Wort zählt für mich mehr als alles andere. Alles andere. Ja.
Ja, ich finde auch, es ist ein Unterschied, ob jemand sagt, ich verspreche dir das. Das nehme ich nicht so ernst, aber wenn mir jemand sein Wort gibt, ist es für mich auch...
Ja.
Sind wir ähnlich, ja. Und dann fällt mir noch ein, im Anfang war das Wort.
Ja,
damit hat
alles
begonnen.
Schön. Anfang war das Wort. Wow, das ist, das ist tief. Words don't come easy und am Anfang war das Wort.
Okay. Und mein scheinender Moment ist, dass wir noch ganz viele Wörter haben, mit denen wir weitermachen können. Und wir warten jetzt wirklich auf eure Reaktionen. Wir warten gar nicht, wir machen einfach noch einen. Aller guten Dinge sind drei, oder?
Wir merken es an unseren Analytics, wenn wir signifikante Einbußen in unserer Hörerschaft haben, könnten wir uns
ja das
mal
kann man
Gedanken
nämlich gucken,
machen. Entweder
man kann gucken, unser
siegt der Spaß.
Ja.
Wir können das gucken. Also es gibt so ein Analytics, das kann man anklicken, weil wir Und da kann man halt sehen, wie viele Downloads es wann gab. Nicht von wem, aber wie viele.
Und ich checke ja immer nicht, ob Download dasselbe ist wie Anhören. Für mich sind das ja zwei unterschiedliche Dinge, ob ich was runterlade oder ob ich nur hinhöre. Aber gut, das weiß ich nicht. Das ist auch dein Job an dieser Geschichte. Da freue ich mich sehr. Und ich möchte ja schon sagen, also wir haben ja neulich mal geguckt, wie viele hören. Und ich war sehr erstaunt. Ich dachte, uns hören halt so, keine Ahnung, 100 Leute zu oder so. Sind ein paar mehr. Aber ich mag ja, gar nicht aufpassen, was ich sage. Ich will einfach hier reden mit dir, wie ich reden mag. Und deswegen finde ich die Wörter auch schön, die unsere Shinies uns gegeben haben. Es macht mir Spaß. Und ich finde, wir haben auch heute die richtigen Worte gefunden. Und das ist mein scheinender Moment.
Mein Gott, sind wir poetisch. Mein Gott, bist du poetisch.
Ja,
viel. Also mein scheinender Moment ist definitiv auch das Wort. Am Anfang war das Wort und alles ist das Wort. Ich gehe heute ganz poetisch in diesen Sonntag. Vielleicht noch in die Kirche gleich. Wer weiß?
Okay, wer weiß. Ich bleibe jetzt hier poetisch sitzen. Neben mir brennt eine Kerze und ich werde jetzt ein bisschen schreiben, weil da winkt eine Deadline.
Stimmt.
Okay.
Da war was.
Da war was. Shine on, liebe Shiny-Schwester.
Shine on, liebe Shiny-Schwester.